Wir lesen heute Morgen aus dem ersten Kanto des Schimmerwagens, Kapitel 2, Vers 14.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Asmat
Asmat
Ekena
Ekena
Manasa Shrotavya
Shrotavya
Kirtitavyascha
Kirtitavyascha
Deya
Deya
Pujas
Pujas
Sanityada
Sanityada
Asmadekena Manasa
Asmadekena Manasa
Bhagavan Sattvatam Pati
Bhagavan Sattvatam Pati
Shrotavya Kirtitavyascha
Shrotavya
Deya Pujascha Nityada
Deya Pujascha Nityada
Asmadekena Manasa
Asmadekena Manasa
Bhagavan Sattvatam Pati
Bhagavan Sattvatam Pati
Shrotavya Kirtitavyascha
Shrotavya Kirtitavyascha
Deya Pujascha Nityada
Deya Pujascha Nityada
Tasmadekena manasa
Tasmadekena manasa
Bhagavan Sattvatam Pati
Bhagavan Sattvatam Pati
Shrotavya Kirtitavyascha
Shrotavya Kirtitavyascha
Deya Pujascha Nityada
Deya Pujascha Nityada
Tasmadekena manasa
Tasmadekena manasa
Bhagavan Sattvatam Pati
Bhagavan Sattvatam Pati
Shrotavya Kirtitavyascha
Shrotavya Kirtitavyascha
Deya Pujascha Nityada
Deya Pujascha Nityada
Tasmadekena manasa
Tasmadekena manasa
Bhagavan
Sattvatam Pati
Shrotavya Kirtitavyascha
Shrotavya Kirtitavyascha
Deya Pujascha Nityada
Deya Pujascha Nityada
Tasmadekena Manasa
Tasmadekena Manasa
Bhagavan Sattvatam Pati
Bhagavan Sattvatam Pati
Shrotavya Kirtitavyascha
Shrotavya Kirtitavyascha
Deya Pujascha Nityada
Deya Pujascha Nityada Tasmadekena Manasa Bhagavan Sattvatam Pati Shrotavya Kirtitavyascha Deya Pujascha Nityada
Tasmadekena Manasa
Tasmadekena Manasa
Bhagavan Sattvatam Pati
Bhagavan Sattvatam Pati
Shrotavya Kirtitavyascha
Shrotavya Kirtitavyascha
Deya Pujascha Nityada
Deya Pujascha Nityada
Tasmadekena Manasa
Tasmadekena Manasa Bhagavan Sattvatam Pati
Shrotavya
Kirtitavyascha
Deya Pujascha Nityada
Deya Pujascha Nityada
Masjis bitte
Tasmadekena Manasa
Tasmadekena Manasa
Bhagavan Sattvatam Pati
Bhagavan Sattvatam Pati
Shrotavya Kirtitavyascha
Shrotavya Kirtitavyascha
Deya Pujascha Nityada
Deya Pujascha Nityada
Deshalb sollten die Gottgeweihten ständig über die Persönlichkeit Gottes Bhagavan, ihren Beschützer, hören, ihn Ruhm preisen, sich an ihn erinnern und ihn verehren. Erläuterung. Wenn die Erkenntnis der absoluten Wahrheit das endgültige Ziel des Lebens ist, muss diese Erkenntnis unter allen Umständen erlangt werden. In jeder der oben erwähnten Kasten und Ordnung des Lebens sind die vier Vorgänge, nämlich Ruhmpreisen, Hören, sich erinnern und verehren, die allgemeine Beschäftigung. Ohne diese Grundsätze des Lebens kann niemand existieren. Die Tätigkeit des Lebewesens umfassen Beschäftigungen innerhalb dieser vier Prinzipien. Besonders in der modernen Gesellschaft sind alle Tätigkeiten mehr oder weniger vom Hören und Ruhmpreisen abhängig. Menschen jeder beliebigen Gesellschaftsschicht werden innerhalb kürzester Zeit in der menschlichen Gesellschaft wohlbekannt, wenn sie einfach in den Tageszeiten zu Recht oder Unrecht gepriesen werden. Manchmal werden politische Führer bestimmter Parteien durch Zeitungspropaganda bekannt gemacht und durch diese Methode der Ruhmpreisung wird ein unbedeutender Mann in kurzer Zeit eine bedeutende Persönlichkeit. Und durch solche Propaganda, nämlich fälschliche Ruhmpreisung eines ungeeigneten Mannes, kann nichts Gutes zur Folge haben, weder für den Einzelnen noch für die Gesellschaft. Es mag einige zeitweilige Reaktionen auf solche Propaganda geben, aber es ergeben sich keine bleibenden Folgen. Deshalb sind solche Tätigkeiten Zeitverschwendung. Und das eigentliche Objekt der Lobpreisung ist die höchste Persönlichkeit Gottes, die alles manifestierte um uns geschaffen hat. Wir haben diese Tatsache vom Anfang des Janmadhyasya Shloka in diesem Bhagavatam an ausführlich erörtert. Die Neigung, andere zu preisen oder von anderen zu hören, muss auf das wirkliche Objekt der Ruhmpreisung gelenkt werden, das höchste Wesen. Das wird zu wirklichem Glück führen. Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitya Gaurave Namaste Sarasvati Deve Gauravani Prachaline Nirvishesha Shunyavade Vashyatradi Shatane Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Tasmadike namanasa Bhagavan sattvatam patihi Shotavya kirtitavyascha Deya pujascha nityada. Übersetzung. Deshalb sollten die Gottgeweihten ständig über die Persönlichkeit Gottes, ihren Beschützer hören, ihn rumpreisen, sich an ihn erinnern und ihn verehren. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimad Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve
Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavani Tatskratani Shataraye Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda
Hare
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Sisi Goni Tai Ki Jai Sisi Jalanath Padatev Subhadra Dev Ki Jai Hare Krishna Ich möchte dieser Vorlesung etwas voranschicken. Diese Vorlesung ist entstanden eigentlich in Bulgarien in einer sehr nachdenklichen Phase des Kartik, des eigenen Kartik-Vratas und aus einem Wunsch entstanden, ist diese Vorlesung entstanden, um vielleicht die Bodhis Zugang zu geben auf der, in ihrem spirituellen Leben zu Ebenen, die unter Umständen verschlossen geblieben sind in der letzten Zeit ihres Lebens. Ist aber eine Vorlesung, die durchaus nicht anspricht, die Lösung zu geben, sondern einfach nur kräftige Denkanstöße geben möchte. Ich lese nochmal gerade den Text und die Übersetzung, weil es vielleicht schon ein bisschen weg ist. Das Madike Namanasa Bhagavan Sarvatam Pati Shotavya Kirtitavyascha Deya Pujascha Nityada. Übersetzung. Deshalb sollten die Gottgeweihten ständig über die Persönlichkeit Gottes Bhagavan, ihren Beschützer, hören, ihn rumpreisen, sich an ihn erinnern und ihn verehren. Im Sanskrit wird das Wort Ekena Manasa gebraucht. Ekena heißt eines ausgerichtet. Das kommt auch vor in diesem Ekeha Kurunandana, so ähnlich, nicht? Und Manasa, der Geist. In den alten englischen Übersetzungen wird gesprochen von Single-Pointed Attention, von einer Aufmerksamkeit, die eben auf eines gerichtet ist, Single-Pointed. Vielleicht würde man in Deutsch sagen, eine Leseraufmerksamkeit, also single-pointed auf, also, wie sagt man das am besten, so konzentriert vielleicht, auf eine Sache konzentrierte Aufmerksamkeit. Auf diese Weise sollten die Devotees, so sagt dieser Schlucker, über Krishna hören, ihn rumpreisen, sich an ihn erinnern, und ihn verehren. Das sind vier Tätigkeiten. Shravanam, Kirtanam und Smaranam, hören, chanten und sich erinnern und dann sollten Pujas, sie sollten Puja machen, das heißt Krishna verehren. Das ist ein Text aus dem zweiten Kapitel des ersten Kantos, der so ein bisschen ausdrückt, wie und auf welche Weise sich ein Devotee beschäftigt im Krishna-Bewusstsein. Diese Ekena Manasa, diese konzentrierte Aufmerksamkeit des Geistes, ist wichtig für die Ausübung des Krishna-Bewusstseins. Denn, so sagt Krishna in der Bhagavad Gita, wenn der Geist auf so viele andere Dinge gerichtet ist, fehlt es ihm an Kraft und es ist nicht wirklich möglich, hingebungsvolles Dienen richtig auszuüben. Und hier gibt es einen tollen Schlucker. Zweites Kapitel, Text 41, wo es heißt, Vyasa Yatmika Buddhir Epiha Kurunandana Babu Shaka Chanantascha Buddhayo Vyavasainam. Krishna beschreibt hier seine Devotees und sagt, wie die also ihren Geist konzentrieren und spricht ein bisschen darüber. Und sagt, diejenigen, die diesen Pfad beschreiten, sind entschlossen in ihrem Vorhaben und ihr Ziel ist eins. O geliebtes Kind der Kurus, die Intelligenz der Unentschlossenen jedoch ist viel verzweigt. Ich glaube, alle von uns, die wir hier sitzen und diesen Texten unsere Aufmerksamkeit schenken, wir alle wissen, wie anstrebenswert es ist, den Geist wirklich ganz entschlossen auf ein spirituelles Ziel zu richten und dabei nichts anderes zu sehen und wirklich diese ganze mentale Kraft zu haben für den spirituellen, für unseren hingebungsvollen Dienst. Aber gleichzeitig wissen wir auch, obwohl das ein anstrebenswertes Ziel ist in unserem spirituellen Leben, ist es ja nicht immer so einfach, während seines spirituellen Lebens diese Ausrichtung zu haben. Sehr oft kommt es vor im eigenen spirituellen Leben, dass wir diese Ausrichtung wohl haben und diese Begeisterung haben, aber aufgrund vieler Faktoren, vielleicht Enttäuschung oder wir werden einfach älter und wir sehen noch viele andere Gesichtspunkte, und dass wir merken in unserem Leben, dass uns diese richtige Ausrichtung nicht mehr so, dass wir die nicht mehr so haben. Und wir erinnern uns voller Wehmut und vielleicht auch einem ironischen Lächeln an unsere Jugendtage im spirituellen Leben zurück und haben da unsere eigenen Überlegungen zu, um es mal so zu sagen. Ich möchte heute ein bisschen darüber sprechen, über dieses Tasmat Ekena Manasa, diese ausschließliche Ausrichtung auf den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes, diese Ausrichtung, die sich nicht stören lässt und nicht abgelenkt werden kann durch die unterschiedlichen Faktoren in unserem Leben. Ich bin mir, wie gesagt, sicher, dass das ein sehr, sagen wir mal, sehr intensives Thema ist und möchte euch bitten, meine Vorlesung als Denkanstoß zu betrachten, mit Hinweisen, die vielleicht von euch zu Ende gedacht werden müssen, auch vielleicht kritisch hinterfragt werden müssen, sodass ihr zu einem eigenen Verständnis hier gerät, ein Verständnis, was euch hilft in eurer spirituellen Praxis. Im Brihadbhagavatamrita, was jetzt von Gopi Palanadana übersetzt wird, kommt ein interessantes Beispiel von dieser ganz und gar konzentrierten Ausrichtung im hingebungsvollen Dienst vor. Ich möchte da ganz oben anfangen. Und zwar hören wir, wie im ersten Teil des Brihadbhagavatamritas, es gibt zwei Teile, im ersten Teil wird die Frage erhoben, wer ist der beste Devotee von Krishna? Und die Frage wird beantwortet, indem verschiedene Devotees besucht werden von Narada Muni. Und Narada Muni stellt dann fest in den Besuchen, wie sehr die angehaftet sind an Krishna. Und kommt dann schließlich am Ende seiner langen Suche zu den Vrajavasis, den Geweihten von Krishna in Vrindavan, die also am meisten auf Krishna ausgerichtet sind und konzentriert sind, nämlich den Gopis. So, auf seiner Reise beschäftigt er sich auch mit der Hingabe von Hanuman, der Lord Rama verehrt. Und er beschreibt einen Vorfall, einen sehr schönen Vorfall, der wirklich Nektar ist. Hört bitte zu, wie ich aus dem Briya Bhagavatamrita diesen Vorfall erzähle. Es wird gesagt, dass Hanuman eine große Nishtha, eine große Fixiertheit auf die Verehrung von Rama hat. Wirklich den Ekena Manasa, der Geist ist nur auf das gerichtet. Und als Beispiel wird ein Vorfall erzählt. Krishna ist in Dwaraka und möchte Garuda, seinem Diener, ein Beispiel geben, wie man fixiert sein kann auf seinen Dienst. Und er sagt jetzt zu Garuda, er solle nach Kimpurusha gehen, ein Ort in einem anderen Vasha, also eine andere geografische Gegend, und Hanuman bitten, nach Dwaraka zu kommen. Garuda fliegt dann nach Kimpurusha Vash und trifft dort Hanuman an, wie er gerade in der Puja ist zu seinem geliebten Lord Ramachandra. Also am Deti von Ramachandra. Und Garuda sagt jetzt zu Hanuman, Hanuman, du hast großes Glück. Ich möchte dir eine freudige Nachricht übermitteln. Krishna möchte dich sehen. Hanuman ist gerade auf Puja von seinem Ramadeti. Und er sagt, Krishna? Ich bin mach gerade Puja, ich kann nicht kommen. Stell dich das mal vor, wir hätten unseren Bier Krishna Prabhu, der macht gerade Puja und kommt eine Garuda und sagt, Bier Krishna, komm zu Krishna, dann würde Bier Krishna unter Umständen schnell eine Vertretung suchen oder wahrscheinlich gar nicht, sondern sofort mitkommen. Nicht so Hanuman sagt, ja, so tun hier. Garuda ist total empört. Was? Krishna ist in Dwaraka erschienen und du machst deine Puja hier zu eines der Erweiterungen von Krishna? Komm jetzt sofort mit und lass ihn nicht warten. Ich hab's zu tun, kann nicht kommen. Und daraufhin wird Garuda so zornig, dass er Hanuman droht mit Gewaltanwendung, ihn nach Dwaraka zu bringen. Aber Hanuman ist so powerful und kann also den Garuda fernhalten und einfach seine Puja weiterhalten. Garuda ist das nie vorgekommen und er fliegt wieder nach Dwaraka zurück und sagt, also dieser Hanuman, ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Er will nicht deine Anordnung befolgen und kommt nicht. So, daraufhin sagt Krishna zu Garuda. Das ist Hanuman. Hanuman ist Ekena Manasa. Er ist ganz und gar fixiert nur auf die eine Sache, nämlich die Verehrung von seinem Ramachandra. Ihm ist selbst Krishna völlig gleichgültig. Das ist die Ausrichtung des Geistes. Und jetzt möchte ich dich bitten, nochmal nach Kimpurusha Vash zurückzugehen. Und diesmal sagst du ihm, es ist Ramachandra, der ihn ruft nach Dwaraka. Ramachandra ist in Dwaraka gerade. Und sieh, was passiert. Oder sag meinetwegen. Und fliegt zurück nach Dwaraka. Sorry, nach wo Hanuman ist, Kimpurusha Vash. Und sagt ihm, weißt du, du bist aufs Neue gerufen, aber diesmal von Rama. Als Hanuman hört, dass Rama ihn ruft, kaut er sich zusammen und springt mit einer Wucht, mit einem Elan aus Kimpurusha Vash. Und Garuda kann gar nicht nachkommen. Der fliegt so schnell, wie er kann, aber kann gar nicht mitkommen. Und zwischenzeitlich sagt Krishna zu Balaram, Balaram, ich kriege hier Besuch, du musst dich kurz umwandeln in Lakshman. Und sagt er, Satyabham. Dann sagt er, erst Rukmini, und du musst Sita werden. Rukmini sagt, das kann ich nicht. Dann sagt er zu Satyabhama, also Rukmini kann ich, aber du musst jetzt zu Sita werden. und er selber wandelt sich um in Ram. Er sitzt da auf dem Thron und in dem Augenblick schon gibt es einen riesen Satz und Hanuman ist da und bringt seine Ehrbietung und da und fragt: Mein lieber Herr, du hast mich gerufen, was ist dein Auftrag an mich? Ja, sagt Krishna in der Form Ramas: Ich wollte dich nur mal sehen. Hanuman ist sehr glücklich und macht: Verherrliche mich, macht ein Kirtan. Raghupati Raghava Raja Ram Patita Pavana Sita Ram. Und nach einer gewissen Zeit kommt völlig außer Atem, noch schnell noch muss man fliegen, der Garuda an und sieht also diesen Ram Kirtan von Hanumanji und ist sehr weiß jetzt, ja, das ist die Ausrichtung des Geistes auf den Ishtadevata, die verehrenswerte Persönlichkeit Gottes, dass man an nichts anderes sieht, nur Krishna sieht. Und dann so einen Enthusiasmus und Entschlossenheit kriegt, dass Hanuman die ganze Entfernung, und das ist wesentlich weiter als nach Lanka gewesen, mit einem Satz überwältigt hat. Nachdem Hanuman fertig ist mit seinem Kirtan und wieder nach Hause zurückgeht, verwandelt sich Krishna lächelnd in Krishna, also Ramachandra wird zu Krishna, Balaram zu Balaram und Satyabhama zu Satyabhama. Das ist die völlige Ausrichtung, die nötig ist im hingebungsvollen Dienst. So, das ist, was mit diesem Shloka auch gemeint ist, den Krishna in der Bhagavad Gita gibt. Diejenigen, die diesen Pfad beschreiten, sind geschlossen in ihrem Vorhaben und ihr Ziel ist eins. O geliebtes Kind der Gurus, die Intelligenz der Unentschlossenen jedoch ist viel verzweigt. Um auf diese Weise sein Leben Krishna hinzugeben, ist es wichtig, dass der Devotee eine bestimmte Reise in seiner eigenen Spiritualität macht. Wenn diese Reise nicht zu Ende gebracht wird im spirituellen Leben eines Menschen, wird es nicht für ihn möglich sein, den Vorgang des Krishna-Bewusstseins mit dieser single-pointed attention, dieser konzentrierten Aufmerksamkeit auszuüben. Ich möchte das jetzt ein bisschen fast akademisch angehen, das Thema, aber vorher noch sagen, was diejenigen, die Srila Prabhupadas Bücher so studieren und sich dann erlaubt haben, andere Vaishnava-Werke dagegen zu halten und zu studieren, was diejenigen merken, die Prabhupadas Präsentation des Krishna-Bewusstseins praktizieren, ist, dass Srila Prabhupada unglaublich Wert gibt auf die wirklich auf die ausschließliche Verehrung Krishnas. Immer in der Bhagavad Gita erklärt Prabhupada den Paribhasita Sutra, das ist der Schlüsselvers der Bhagavad Gita, auf eine für ihn typische Art und Weise, wo man merkt, was die Ausrichtung und die Präsentation von und auch die Spiritualität oder Religiosität will ich jetzt nicht so sagen, von Prabhupada ist. Wenn wir, ich will jetzt da nicht so in das so ausführlich behandeln, aber nur kurz gesagt, es gibt für jedes große Sanskrit-Werk immer so ein Schlüsselvers, der die ganze Message oder Botschaft dieses Werkes zusammenfasst. In dem Bhagavatam ist es der Vers, der sagt, dass von allen, dass Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes ist und dass alle Erweiterungen und die Inkarnation eigentlich von ihm ausgehen. Das ist der Schlüsselvers. Den muss man wissen, um die Botschaft des Bhagavatams zu verstehen. So hat auch die Bhagavad Gita einen Schlüsselvers, der als einziger Vers zweimal wiederholt wird, um Nachdruck darauf zu legen. Ich möchte ihn euch kurz vorlesen, die meisten von euch kennen ihn. Vanmana Bhava Mat Bhakto Majaji Mam Namaskuru. Da heißt es, was man tun soll, um Krishna zu erlangen. Denke immer an mich, werde mein Geweihter, verehre mich und bringe mir deine Ehrbietung dar. Und Prabhupada tut es als Acharya. Er muss jetzt klar machen in seiner Erläuterung, das ist üblich in der Sanskrit-Kommentation, was spezifisch ist dieser Gott, an den man immer denken muss, von dem man der Devotee werden muss, den man verehren muss und dem man die Ehrbietung darbringen muss. Ist es die universale Form? Oder ist es Lord Rama? Wer ist das, auf den hier gerichtet wird? Das ist ein Paramatma-Aspekt. Und er sagt jetzt, diese Worte betonen, dass man seinen Geist ab Krishna richten soll. Das heißt ganz klar gesagt auf die zweihändige Form mit der Flöte, den bläulichen Knaben mit dem bezaubernden Antlitz und mit Faunfedern im Haar. In der Brahma Sanghita und anderen Schriften kann man Beschreibungen Krishnas finden. Man soll seinen Geist auf diese ursprüngliche Gestalt Gottes Krishna richten. Man soll seine Aufmerksamkeit nicht einmal auf andere Formen des Herrn lenken. Der Herr hat ja zahlreiche Formen, wie Vishnu, Narayan, Rama, Varaha. Doch ein Gottgeweihter soll seinen Geist auf die Form richten, die vor Arjuna gegenwärtig war. Die Konzentration des Geistes auf die Form Krishnas stellt der vertraulichste Teil des Wissens dar. Und dies wird Arjuna offenbar, weil er Krishnas liebster Freund ist. So zusammengefasst gesagt, auch wir als Devotees haben diese Ausrichtung wie Hanuman. Unser Ishtadevata ist nicht Ramachandra, sondern ist der Syamasundar Krishna aus Vrindavan, den wir mit ganzer Aufmerksamkeit, ohne den Geist auf etwas anderes zu richten, verehren, um seine Lotusfüße zu erreichen. So, bei dieser Verehrung Krishnas gibt es verschiedene Stufen. Und ich möchte euch bitten, mal zu sehen, was eure Motivation ist. Die erste Art ist, man verehrt Krishna aus Bhaya, aus Furcht heraus. Und ich denke, dass bei vielen Devotees, also bei mir auf alle Fälle, das der Anfang war. Ich hatte so eine Angst vor dem materiellen Dasein, nachdem es mehrere Todesfälle gegeben hatte in meinem Bekanntenkreis. Und ich dachte, was ist los hier? Das ist so ein. Man stirbt hier ja anscheinend in dem materiellen Dasein. Dass ich dachte, das müssen wir jetzt lösen. Ich muss ein religiöser Mensch werden und Zuflucht suchen. War ja aus Furcht heraus verehrt man Krishna. Ich möchte sagen, Zuhörer, die gerne Belege hören, das ist jetzt aus Sri Chaitanya Shikshamrita genommen, aus einem Werk von Bhaktivinoda Thakur. Der zweite Grund ist, man verehrt Gott, um materielle Aspirationen zufriedenzustellen. Die dritte Art der Verehrung ist Kartavya Buddhi, dass man Krishna verehrt aus einem gewissen Gefühl der Pflicht heraus. Und die vierte Art ist, dass man eine echte Anziehung zu Krishna bekommt. Bhaktivinoda Thakur beschreibt in seinem Artikel, dass viele religiöse Menschen und auch spirituelle Menschen einfach diese ersten drei Motive haben. Sie wenden sich an Gott aus Angst vor dem materiellen Dasein und dann diese Angst bleibt auch weiter ihr Motiv. Wenn sie dann ihre Verehrung ausüben, dann haben sie Angst, wenn ich das jetzt nicht mache, wenn ich nicht meine Gelübde einhalte oder meine spirituellen Praktiken tue, dann bin ich ein Dharmadvaji, ein Heuchler oder dann werde ich nicht so gut angesehen. Angst ist, die andere Seite von Angst, Schuldgefühle, wenn man es nicht ausübt, sind ihre Motivation. Zweite Art sind solche Menschen, die zum spirituellen Weg oder zur Religion greifen, um ihre materiellen Aspirationen zu erfüllen. Wir wissen viele von unseren Devotees in Indien. In Indien gibt es viele arme Menschen, die vielleicht nur einen zerrissenen Dhoti haben und eine dezente Mahlzeit, also eine ärmliche Mahlzeit kriegen und dann in die ISKCON-Tempel kommen und sehen, gut, da hat der Brahmachari zwei Dhotis. mindestens. Und es gibt dreimal Zeiten, und wenn man schlau ist, sogar vier. Nicht? Und die kommen dann aus dieser Motivation, um materielle Aspirationen zufriedenzustellen. Und die dritte Art, und da könnte man vielleicht sagen, das sind so die Trockenen, die Eingetrockneten, die es ja auch bei uns gibt, die tun alles nur aus Pflicht heraus. Nicht? Die haben gehört, ich muss das jetzt, ich habe es jetzt irgendwie versprochen, ist meine Pflicht, und dieses Pflichtbewusstsein. Ich glaube, dass in unserer Bewegung auch viel natürlich die Pflicht betont worden ist. Das hat Gründe, auch gute Gründe, ich würde es jetzt einfach mal so hingestellt lassen. Die vierte Art ist aber die echte Anziehung zum Herrn. Und Bhaktivinoda Thakur beschreibt, dass ein Devotee letztendlich dazu kommen muss, in seiner Spiritualität, diese Anziehung für Krishna zu haben. Oh, wenn wir auf diesen anderen Stufen stehen bleiben, werden wir irgendwann einmal nicht mehr die mentale Kraft haben, unsere Verehrung weiter auszuüben. Und erst dann, wenn unsere Bemühungen und unsere Motivation ersetzt werden durch diese echte Anziehung, ich will zu Krishna, weil ich ihn schätze und weil ich von seinen Eigenschaften überzeugt ist, ist der Devotee auf der sicheren Seite, dass er dazu kommen kann, Nityada, ständig Krishna zu verändern. Das ist nicht eine zeitweilige Angelegenheit bleibt, die nicht mehr erfüllt wird, wenn man seine Motive entweder erreicht hat oder wenn man solch einen Schlag ins Kontor erlebt hat, also so eine Enttäuschung, dass man erstmal vom Pfad abkommt. Und diese Anziehung ist ganz, ganz wichtig für die Entwicklung des Krishna-Bewusstseins, und es ist ganz wichtig, dass ein Devotee in seinem Leben diese Anziehung zu Krishna im Auge behält. Anziehung für Krishna heißt in Sanskrit Raga. Das ist die stärkste Motivation im Leben eines Menschen. Und Rupa Goswami schreibt über diesen Faktor so ein bisschen in einem Vers, der sozusagen die Guideline für Prabhupads Werk bildet. Prabhupada sagt sein Ausdruck Krishna Consciousness oder Krishna Bewusstsein von einem Vers aus dem Padyavali rausgenommen hat. Und zwar sagt es da, wenn man Krishna Bewusstsein erlangen möchte, kann man das nicht durch fromme Tätigkeiten tun. Nee, Krishna Bewusstsein kann man erlangen nur durch Lobha ist das Sanskrit-Wort, durch den intensiven Wunsch, es zu erlangen. Dieser intensive Wunsch, so sagt dieser Schlucker, wird nicht einmal nach vielen Geburten und Toten geboren, durch fromme Tätigkeiten. Wenn man ihn irgendwie entwickeln kann, soll man sofort zugreifen und ihn einkaufen, diesen Wunsch. Habe ich wohl. Und vielfach in unseren Vorlesungen wird gesagt, um Krishna bewusst zu werden, musst du es dir einfach nur wünschen. Und wenn du es dir nicht wünschen kannst, dann müsstest du es dir wünschen, dass du es dir eines Tages wünschst. Und wenn du es dir nicht wünschen kannst, dass du es dir eines Tages wünschst, dann müsstest du es dir wünschen, dass du es dir wünschen kannst, dass du, und so weiter. Da sind viele Vorlesungen darüber gegeben, über dieses Wünschen, 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 auf das sich bestimmt viele von euch noch besinnen können. Und dieser Wunsch, diese intensive Begierde, Krishna bewusst zu werden, ist die einzige letztendlich Möglichkeit für uns, Krishna bewusst zu werden. Das ist der einzige Preis, den man bezahlen muss. Und wer diesen Preis nicht bezahlen kann, er wird eigentlich nicht zum Krishna-Bewusstsein kommen. Nun, dieser Wunsch, zu Krishna zu kommen, wie wird er erweckt? Wie kommt er in unserem Herzen da? Wir sind ja am Anfang unseres spirituellen Lebens ziemlich, sagen wir mal, am Anfang sind wir ziemlich auf eins gerichtet, aber dann, wenn wir dann weiter Krishna-Bewusstsein praktizieren, da kommen so viele andere Betrachtungsweisen, wie heiraten vielleicht, und dann werden ganz andere Betrachtungsweisen akut, dann kann man nicht mehr so denken wie nur ein Brahmachari, der nur seine Bücher kennt und die Hände der bedingten Seelen das ist alles. Wir würden andere Verantwortung auf uns nehmen und dann muss man an so viele andere Sachen denken, ein Auto und also wie können wir da, am Anfang machen wir sehr fixiert sein, aber so in der Mitte ist es oft so zu sehen, dass wir auf so viele andere Dinge auch noch fixiert sind. Wie kann letztendlich sagen wir mal, Konzentration auf Krishna geschehen? Die Antwort ist, man muss diese Loba, diese intensive Begierde in seinem Herzen erreichen, Krishna zu Lotusfüßen zu erlangen. Ein Mensch, der Gier im Herzen hat, auch wenn er nicht qualifiziert ist, wird irgendwie sein Ziel erreichen. Das Beispiel, was gegeben wird, kommt jetzt aus dem Prasada-Bereich und wird euch mit einem freudigen Schmunzeln erfüllen. Stellt euch mal vor, jemand will ein Rasagula haben. Er hat kein Geld, diesen Rasagula einzukaufen, aber er hat sich in den Geist gesetzt, ich muss diesen Rasagula kriegen. Und weil er so eine Entschlossenheit hat, wird er irgendwie durch alle Hindernisse der Vorküche oder der Küchenwächter kommen und wird dahin kommen und das bekommen, weil er diese Begierde hat. Begierde ist etwas, was einem hilft, alle Hindernisse und auch Disqualifikation einfach zu überwinden. Nun, wie wird diese Begierde entwickelt? Die einzige Möglichkeit, wirklich den intensiven Wunsch von Krishna zu bekommen, ist, dass man über Krishna hört. Immer wieder hört über Krishna von autorisierten Quellen, und durch dieses Hören wird diese Begierde im Herzen entfacht. Ein gutes Beispiel ist Shukadev Goswami. Shukadev Goswami war ein Unpersönlichkeitsanhänger, war Krishna völlig gleichgültig, hatte eine ganz neutrale Position und war dann nach seiner Geburt in den gleich aufgestanden, er wollte sich nicht verstricken ins Familienleben und ist davon gewandert. Stell dir mal vor, Malini, dein kleiner Govinda Gopal, wer nach der Geburt einfach hätte gesagt, nicht verstecken, und wäre einfach losgezogen, nicht? Und du wärst hinter dem hergerannt, und so weiter. Ist nicht eingetreten, und wir möchten dich beglückwünschen in diesem Zusammenhang, das ist bestimmt auch gut, aber Shukadev Goswami, der blieb richtig vorsätzlich im Mutterleib stehen, für 16 Jahre, damit er auch stark genug war, loszulaufen, gleich nach der Geburt. Und dann, als er rauskam, da war er vielleicht ein bisschen taumelig erstmal, aber dann ist er davongezogen. Nicht verstricken. Und sein Vater, Vyasadev, wollte ihn wieder zumindest ein bisschen Zeit mit ihm verbringen, mit seinem Sohn, und wollte ihn finden, aber er fand ihn nicht. Was Vyasadev tat, ist, er wusste, er musste seinen Sohn in ihm eine Anziehung wecken, das Bhagavatam zu hören, was Vyasadev kannte. Das war Vyasadevs Trick. Und so schickte er ein paar Schüler raus in den Wald, die einfach Verse rezitierten über Krishna. Und ein Schüler kam dann in die Nähe von Shukadev Goswami, wo der sich versteckt hielt im Wald, und zitierte diese drei Verse. Ich kann nur aus Zeitgründen einen davon wiedergeben. Und als Shukadev Goswami diesen einen Vers, den ich euch gleich vorlesen möchte, hörte, wo er über Krishnas Herrlichkeiten und seine besonderen Attribute und Eigenschaften hörte, entstand in ihm diese Anziehung und diese Begierde, zunächst einmal mehr über diesen Krishna zu hören, und hielt den Schüler an und sagt, es gibt da noch mehr Verse über Krishna, ich bin total begeistert. Ja, sagte der Schüler, ja, aber ich kenne sie nicht auswendig. Wer kennt sie denn auswendig? Ja, Vyasadeva, ich kenne sie auswendig. Und dann sagte Shukadev, das ist ja mein Vater. Ja, sagte der Schüler, komm mal mit, ich kann dich zu ihm hinbringen. Und dann hörte Shukadev mehr. Und als er dann zu Ende gehört hat, war er total überzeugt, die Devotee von Krishna. Mit dieser Ekena Manasa, dieser großen Anziehung und Konzentration des Geistes. Der Vers heißt, Vahapidam natovata vapukana yoga nikaram vibratvasha kanaka kapisham vaityajantim chamalam lantram vinur adara suduyapurayam gopavrindya vrindaranyam srapadaramanam bravishat gita kirti. Er trägt einen Schmuck aus braunen Federn auf seinen Kopf, hat eine blaue Kanikara-Blume über sein Ohr gestülpt, er trägt ein gelbes Gewand, so leuchtend wie Gold, und eine Vajrajanti-Girlande. So zeigt Krishna seine transzendentale Form und geht als der größte aller Tänzer in den Wald von Vrindavan, den er mit dem Markierung seiner Füße schmückt. Dann füllt er die Löcher in seiner Flöte mit dem Nektar seiner Lippen und die Kuhhirtenjungen singen seine Herrlichkeiten. Sein Schlucker aus dem 10. Kanto des Bhagavatams, 21. Kapitel, Text 5. So durch dieses Hören von diesen und noch zwei anderen Schluckers über Krishna, seine Eigenschaften, seine Tätigkeiten, seine Form und so weiter, wurde in Shukadev Goswami, der total neutral war, dem das total gleichgültig war, diese ganze Krishna-Sache, der so angezogen, dass er sein Waldversteck verließ, und dann mehr man wollte von diesem Krishna. Und das ist ein wichtiger Punkt. In den Schriften werden wir darauf hingewiesen, wenn wir nicht diese Ausrichtung des Geistes, diese Lobha oder intensive Begierde entwickeln für Krishna, werden wir diese Begierde für andere Dinge anwenden. Selbst ein großer Yogi, der nicht in der Lage ist, seinen Geist auf Krishna zu richten, wird mit dieser Begierde, intensiven Wunsch zu kämpfen haben. Ich habe im Gangotri einen dieser Yogis getroffen, der mein Herz total berührt hat. Dieser Yogi lebt seit vielen Jahren in einer Höhle oberhalb des Gangesflusses. Eine Höhle, die er freundlicherweise mit mir sogar geteilt hat. Nektar. Und als wir uns so ein bisschen warm wurden, wie man sagt in Norddeutsch, also ein bisschen Gefühle so hin und her, also wir uns sympathisch waren, sagt man im Hochdeutsch, da guckte mich der Yogi plötzlich mit so traurigen Augen an, so richtig traurig wie ein Cocker Spaniel, und sagte zu mir, ich habe ein Problem und ich weiß nicht, wie ich das lösen kann. Ich habe mich jetzt ganz von der Zivilisation entfernt. Ich bin weg von all den Sinnesobjekten. Er war vorher Geschäftsmann und hat auch in London ein Textilgeschäft geführt, nicht? Und habe mich jetzt wirklich zurückgezogen an den Heiligen, um Zuflucht zu suchen bei Mutter Ganga. Aber meine Vergangenheit besitzt mich. Gestern Nacht, hat er dann gesagt, habe ich einen solchen Traum gehabt. Von sinnlichen Tätigkeiten. Also, und das will ich jetzt nicht erzählen, weil es private Themen waren, aber er war wirklich gestört durch diesen Traum. Und er fragte, wie betrüge ich mich nicht selber? Ich bin am Ufer der Ganga zurückgezogen, aber mein Geist ist in London. Da habe ich ihm gesagt, das ist auch das, gerade das Thema in der Hare Krishna-Bewegung. Wir sind seit langer Zeit schon wir haben viele Devotees, aber wir sehen, dass viele unserer Devotees nicht so auf die lange Sicht gesehen, nicht beim ihren Geist ganz und gar auf Krishna richten können, sondern wieder in ihre Karma-Sanskaras zurückgehen, ihre karmischen Plattenrillen im Geist, nicht? Also ihre Vergangenheit wieder repetieren. Das ist nicht nur bei dir als Yogi ein Problem, das ist einmal das Problem. Aber unsere Tradition nimmt eben zu diesem Problem Stellung. Sie sagen, was man tun muss, ist, dass diese intensive Kraft, diese Begierde, etwas zu bekommen, die muss irgendwie auf Krishna gerichtet werden. Und weil Krishna anziehende Eigenschaften hat, Atma, Ramas, Shamuna, Yoga und so, können selbst Unpersönlichkeitsanhänger durch diese Gunas, diese Eigenschaften von Krishna, angezogen werden. Dieser Vorgang funktioniert jedoch nur, wenn ein Devotee wirklich hört über Krishna, und zwar über Krishnas, letztlich in unserer Philosophie heißt es, über wie Krishna mit seinen Devotees einen liebevollen Austausch pflegt, und auf diese Weise wird in ihm diese Rati, diese Anziehung geboren, um Krishnas Lotusfüße zu erlangen. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird Folgendes passieren. Gamadinam kinga kadupa. Sorry, das ist immer so lange in Indien, das sieht man nicht. Also, ich muss nochmal den Augen tun, das ist schwierig dran fest. Ich kann es nicht vorlesen in Sanskrit, weil ich nicht lesen kann, es ist zu klein gedruckt. Aber in Deutsch. Oh mein Herr, ich habe ein Problem. Es gibt keine Grenzen für meine lustvollen Wünsche. Obwohl ich ihnen so viel Service dargebracht habe, haben sie mir noch bisher keine Barmherzigkeit gezeigt. Vor langer Zeit, als ich ihnen diente, machte mir das nichts aus. Doch nun habe ich irgendwie den Wunsch entwickelt, diese Wünsche aufzugeben. O mein Herr, o Oberhaupt der Yadu-Dynastie, irgendwie ist meine Intelligenz erwacht worden und nun will ich diese Wünsche aufgeben. Aufgrund dieser transzendentalen Intelligenz weigere ich mich, ihnen jetzt zu folgen. Und nun bin ich dazu gekommen, mich dir hinzugeben. Der Sanskrit-Text macht es sehr klar. Unsere Begierde, die wir als bedingte Seele haben, wenn wir die nicht auf Krishna richten können, dann werden diese materiellen Wünsche wie Lust kommen, wie Zorn und so weiter und mit uns machen, was sie wollen. Uns einfach wegziehen und in so ein, entweder so ein halbtotes, spirituelles Leben führen oder in ein ganz totes Leben. Das ist die Situation, der wir ausgeliefert sind. Wir müssen etwas tun mit dieser Liebe in uns. Wenn wir sie nicht auf Krishna richten können, wird sie zu Gier und zu anderen Dingen und wird uns verschlicken im materiellen Leben. Im Bhagavatam gibt es einen Schlucker, wo Akura seine Logik gibt, wieso er angezogen ist zu Krishna. Und er spricht über die wunderbaren Eigenschaften Krishna. Er sagt, was für eine gelehrte Person würde zu irgendjemanden anderen gehen, um Zuflucht zu bekommen. Du bist so zuneigungsvoll, du bist so dankbar und du bist der wirkliche Freund deiner Devotees. Diejenigen, die dich in aufrichtiger Freundschaft verehren, sincere friendship, denen gibst du alles, was sie wünschen, sogar dein eigenes Selbst. So sagt der Kula. Das ist ein Vers aus dem 10. Kanto, Kapitel 48, Text 26. Nun, ein Devotee sagt manchmal heutzutage, und ich glaube, wir können das alle nachvollziehen, und den Devotee versteht, das Akura sieht den Herrn als so wunderbar an. Er sieht ihn als so zuneigungsvoll an, als so dankbar und als der wohlmeinte Freund seiner Devotees. Aber ich habe das noch nicht gesehen. Ich habe Krishna noch nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen, dass er so zuneigungsvoll ist. Sehr oft sagen die Devotees, ich gebe mich so Krishna hin, ich versuche ihm so zu dienen und schaue doch, so viele Devotees haben es gemacht. Aber was hat Krishna für uns gemacht? Haben wohl. Hat Krishna die Guru-Kulis beschützt? Hat Krishna die den und den beschützt und das und so weiter? Und ich glaube, es ist eine gute Frage. Ein Associate wie Akura, den Krishna zu Hause besucht, der kann leicht sagen, du bist so zuneigungsvoll und so dankbar und der wohlmeinte Freund deiner Devotees. Aber was ist mit einem Devotee, der in der materiellen Welt ist? Wie soll der diese Anziehung und Dankbarkeit Krishna gegenüber haben? Und ich hab einen Punkt euch zu machen, der mir selber vor einiger Zeit aufgegangen ist. Ich habe vor einiger Zeit einen Brief gekriegt von Satswaroop Maharaj, der mich total mein ganzes Denken umgeworfen hat. Satswaroop Maharaj hatte mir geschrieben in diesem Brief, zunächst einmal ein Vers geschrieben und dann erwähnt, dass es für ein Devotee wichtig ist, auch wenn er sich in Dunkelheit befindet und Krishna noch nicht gesehen hat, dass er versucht, Krishna in der Dunkelheit zu sehen. In den Schwierigkeiten, in den Tests, in den Dingen. Und ich weiß noch genau, ich hatte den Brief dann gehalten und habe da lange Zeit drüber nachgedacht, in meinem spirituellen Leben. Wie kann man Krishna in der Dunkelheit sehen? Wie soll man denn das machen? Ich habe dann bewusst, dass Swaroop Maharaj hat starke Kopfschmerzen und hat mir geschrieben, dass er manchmal für einige Stunden, manchmal für den Tag Schachmacht da liegt und vor Schmerzen gar nichts machen kann, nicht mal schreiben kann. Dann habe ich gedacht für mich so, ja, du musst das machen, du musst Krishna in der Dunkelheit sehen, weil du sonst wird man ja verzweifelt, wenn man so eine Krankheit hat. Aber ich habe dann so drüber nachgedacht und im Vrindavan-Aufenthalt habe ich eine tolle Antwort von Jiva Goswami bekommen, wie man Krishna in der Dunkelheit sieht. Jiva Goswami bespricht, wie ein Devotee, der Krishna noch nicht so gesehen hat, wie der Krishna dankbar sein kann. Und er gibt ein Beispiel. Und gibt das Beispiel, dass Krishna immer da ist im Leben eines Devotees, auch des Anfängers, und den Devotee beobachtet und versorgt, aber aus der Ferne und von dem Devotee nicht immer erkannt werden kann. Sein Beispiel sind junge Schildkröten. Die Schildkrötenmama kommt auf Land, legt dort die Eier in den Sand und kehrt sofort in den Ozean zurück, um dann vom Ozean über die Eier zu meditieren. Und durch diese Meditation, das ist ein Schlucker, den Prabhupada auch in der Gita zitiert, durch diese Meditation werden die Eier ausgebrütet. Ich hatte davon mal gehört in meiner Kindheit. Ja, da waren so Wissenschaftler, die das untersucht hatten. Die hatten eine Schildkrötenmama verfolgt, hatten zugesehen, wie sie ihre Eier in den Sand gelegt hatte. Und kurz bevor sie den Ozean erreichte, haben sie die Schildkrötenmama getötet und in Schildkrötensuppe verwandelt. Und sie haben dann untersucht, ob diese Eier, die jetzt keine Mama mehr haben, die über sie, wo also die Mutter nicht mehr da ist, ob die ausgebrütet werden. Und das Ergebnis war, dass diese Eier nicht ausgebrütet wurden, sondern verfaulten. So haben die Wissenschaftler dann gesagt, dass es eine bestimmte Art von Schildkröten gibt, die tatsächlich irgendwie durch ihre mentale Energie oder durch ihre Präsenz die Eier ausbrütet. So dieses Beispiel benutzt Jiva Goswami, uns zu zeigen, dass Krishna eigentlich immer im Leben des Devotees da ist. Genau wie die Schildkrötenmama, jedoch von der Ferne über ihre Jungen meditiert, tut Krishna für einen unreifen Devotee, der noch nicht so viel Liebe zu Krishna entwickelt hat im Herzen und deswegen Krishna noch nicht mit den Augen der Liebe wahrnehmen kann. So ist Krishna da, aber aus der Entfernung. Und er gibt ein anderes Beispiel, was ich auch, was noch einen anderen Aspekt hiervon gibt. Man sieht manchmal Fische, die im Ozean schwimmen, so junge Fische, und hinter den jungen Fischen ist die Fischmama oder der Fischpapa. So, die jungen Fische denken, wir sind frei, wir sind hier alleine, und die gehen mal nach links und dann mal nach rechts. Aber so wie sie irgendwas machen, also total vom Kurs abkommen, kommt die Mutter herbeigeeilt und gibt diesen kleinen Schubs, zack, also einen kleinen Rechtskurve bitte, und dann geht es weiter. So ist auch Krishna, also die vergessen das aber. Und die Fische und denken, na, wir sind hier alleine im weiten Ozean. Also diese Beispiele sollen zeigen, wie Krishna für die jungen Devote, für diejenigen, die noch nicht Premanjana Churita Bhakti Vilochalena sind, Augen der Liebe haben, mit denen sie Krishna sehen, wie Krishna sich in der Ferne hält, aber trotzdem da ist und Arrangierung für seine Devotees macht. Im Chaitanya Charitamrita wird gesagt, dass Krishna solch für einen Devotee auf dreierlei Art und Weise. Das eine ist, dass er dem Devotee, sagen wir mal so, im Bhagavatam, ich will mal so anfangen, im Bhagavatam wird gesagt, wie Krishna zuerst für die Seele sorgt. Krishna gibt der Seele einen menschlichen Lebenskörper. Das ist die erste Sorge Gottes für die Seelen. Denn der menschliche Lebenskörper oder die menschliche Lebensform ist eine Lebensform, die geeignet ist, um Krishna bewusst zu werden. Ohne diese Lebensform zu haben, mit einer tierischen Lebensform oder so ein Halbmensch, da kann man nicht Krishna bewusst werden. Dann sorgt Krishna weiterhin so von der Ferne, wie die Schildkrötenmama, indem er das ist hier ein heikles Thema, aber die Shastras sagen, indem er einen Guru schickt, dann indem er ein Sad, die Vaishnavas schickt, und indem er die Shastras schickt, die heiligen Schriften. So sorgt Krishna als die Überseele dafür, dass ein Devotee zurück zu ihm kommen kann. Mit er sorgt wie die Fischmutter oder wie die Schildkrötenmutter. Durch das wiederholte Hören über Krishna in den Schriften und auch von Devotees, die Krishna in ihrem Herzen tragen. Ich meine damit Srila Prabhupada, die so richtig verankert sind im Krishna-Bewusstsein, kann in uns langsam eine Anziehung zu Krishna entwickeln. Wir müssen über Krishnas Eigenschaften hören, wie seine Barmherzigkeit, über Krishnas transzendentale Form und seine Lilas, und dann werden wir mehr und mehr erleben, wie unser Geist eingefangen wird von dem Krishna-Thema. Im Augenblick ist unser Geist eingespannt von den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur. Und es ist sehr, sehr schwierig für uns, auf spirituelle Weise zu denken. Aber durch das Hören von Krishna wird der Geist eingefangen in die Krishna-Thematik. Das Beispiel, was gegeben wird, ist jemand, der in einem Strom schwimmt und dann plötzlich in einen Strudel gerät. Kennt ihr das Buch Der alte Mann und das Meer von Ernest Hemingway? Da kommt er in so einen Strudel rein und kann nicht rauskommen. Nicht, das Ziel, oder sagen wir, die Möglichkeit, die wir als bedingte Seelen haben, um den Strudel der Gunami Chakra, heißt es in Sanskrit, der Erscheinungsweisen zu entkommen, ist, wir müssen in diesen anderen Strudel reinkommen. Den Strudel von Krishnas, von Krishna Katha, von Krishnas Beschreibung. Und auf diese Weise erleben wir, unser Geist gefangen wird. Er kommt nicht raus, der Bursche. Dadurch, dass er durch Anziehung, dass langsam eine Anziehung zu Krishna entwickelt wird. Denn bitte lasst uns darüber keine Zweifel haben. Nur wenn wir Anziehung an Krishna haben, das heißt Krishnas Anziehung heraus verehren, wird unser Geist nicht mehr abweichen. Wenn wir Krishna aus Furcht verehren oder weil wir materielle Wünsche durch ihn erfüllen wollen oder, das war hier noch, aus einem Pflichtgefühl, wird unser Geist immer wieder abweichen und auf andere Themen hingehen. Krishna-Bewusstsein ist eine Geistesschule letztendlich, wo der Geist gerichtet wird, dieser machtvollste Faktor auf Krishna. Und dieser Text kann uns helfen, wie das gemacht wird. Tasmat ikena manasa, deshalb sollten die Gottgeweihten ständig über die Persönlichkeit Gottes, ihren Beschützer, hören, ihn Ruhm preisen, sich an ihn erinnern und ihn verehren. Dieser Vorgang ist ein Vorgang, der mit großer Geduld und Aufrichtigkeit ausgeführt wird. Und es mag sein, dass auf dem Wege dahin wir noch viele Dinge erleben und unsere Karma-Grantis, unsere Karma-Knoten noch sehen müssen. Aber eins ist sicher, wenn wir ständig weiterhören über Krishna, die Persönlichkeit Gottes, dann werden wir und ihn verehren, werden wir irgendwann erleben, wie unsere Anziehung zu Krishna stark wird und wir dann Krishna nicht mehr aufgeben wollen, ganz gleich, was kommt. Hare Krishna. Vor dem Kurs aus dem Anubhaga war Liebmann, wie schon an Chakravarti Thakur, wie er das sieht mit der Anziehung. Ein atemloses Schweigen. Diese Anziehung zu Krishna, um die es ja geht, die wir nach und nach erleben wollen, wird in der höchsten Form hier von Vishwanath Chakravarti ausgedrückt. Er sagt: Hey Bhagavan, bitte sei barmherzig zu mir und gebe mir Millionen von Körpern. Denkt, was ist denn jetzt los? Millionen von Körpern? Ich habe schon mit einem total genug. Millionen Frühstücksherd mal essen. Und dann gebe jeden dieser Körper Millionen von Münder und jedem dieser Münder Millionen von Zungen. Und jede dieser Zunge und auf jede dieser Zungen sollen Millionen von deinen göttlichen Eigenschaften ewig tanzen. Was ist der Nutzen von einer Seele, die nicht Millionen von Körpern hat? Und was ist der Nutzen von einem Körper, der nicht Millionen von Mündern hat? Und was ist der Nutzen von einem Mund, der nicht Millionen von Zungen hat? Ihr seht hier also, wie jemand so angehaftet ist, über Krishnas Herrlichkeiten zu chanten, dass er sagt, das ist so toll, sagt er, dass ich Millionen von Körpern habe. Und das können wir natürlich nicht imitieren. Nicht? Wir haben Schwierigkeiten mit unserem einen Körper, mit dem man 16 magere Runden schenken soll. Ja. Nicht? Aber ich will damit nur sagen, die Eigenschaften Krishnas sind so, haben diese Kraft, einen Menschen, der über sie hört und über sie chantet, schließlich so zu packen, dass er nur noch hören und nur noch chanten möchte, weil diese Eigenschaften so wunderbar sind. Wir sollten dieses Vertrauen haben, dass wir irgendwann, wenn wir geduldig auf unserer Stufe weiter hören über Krishna, diese Shravanam und Kirtanam Medizin nehmen, dass wir auch dazu kommen, so eine Anziehung zu entwickeln zu Krishna, wie Vishwanath Chakravarti Thakur das ausdrückt. Gut, Hare Krishna. Ich hoffe, dass ich mit meiner Vorlesung ein bisschen Inspiration geben konnte. Habt ihr irgendwelche Fragen zu dem Thema?
Ja, obwohl man hat so viel Wissen, aber nachher in der Geschwindigkeit vergisst man alles. Und ist nicht, die Frage ist nicht in diesem Moment, dass wir brauchen eine Hilfe, die uns erinnert, diese Wissen.
Wie das hilft, dass wir das Wissen anwenden können.
Weil unser Geist, wenn man leidet, so stark an man nicht mehr diese Wahrheit.
Ja. Wir haben so viel Wissen, sagt der Devotee, aber wenn Schwierigkeiten auftreten, verlässt uns das Wissen. Brauchen wir nicht irgendeine Hilfe, dass wir dieses Wissen beibehalten und danach handeln können? Solange ein Devotee, sagen wir mal, noch nicht diese große Anziehung zu Krishna entwickelt hat, ist es für den Devotee wichtig, aus einem Pflichtgefühl zu handeln. Deswegen gibt es bei uns so sozusagen Gelübde, die man einhält. Diese Gelübde hindern uns daran, dass wir sündig handeln und uns verschicken in sündhafte Reaktionen und so weiter. Das ist eine Hilfe, Gelübde, mit vier regulierende Prinzipien und Versprechungen, die wir machen, zu chanten und zu lesen. Alkoholiker, wenn man einen Alkoholiker zu dicht in die Nähe von Alkohol gibt, dann wird er sofort wieder anfangen zu trinken. So ist es auch mit der bedingten Seele. Wenn die bedingte Seele, die noch nicht frei ist von der Krankheit des materiellen Daseins und noch weiterhin so angehaftet ist ans materielle Dasein, wenn die in die Nähe von Sünde kommt, dann geht sie sofort dahin, wie so ein Alkoholiker. Hix, dann trinken wir ein. Da ist es wichtig für einen Devotee, dass er bestimmte, wie soll ich mich ausdrücken, sich in seinem Leben bestimmte Vorsätze, erstmal die vier regulierenden Prinzipien und 16 Runden am Tag chanten, aber dann kann man noch andere so private Vorsätze machen. Und das heißt, wenn man dann aus diesem Pflichtgefühl heraus handelt und mit Krishna verbunden war, bleibt, dann wird man auf diese Weise eine Anziehung zu Krishna entwickeln. Der Pfad des Vaidhi-Bhaktis, den Pfad, den wir ausüben, dass wir einfach unsere Regeln und Regulierungen da haben, nachdem wir uns dann richten, weil wir wissen, wenn wir diese Regeln und Regulierungen einhalten, wird in uns diese Anziehung, diese starke Anziehung zu Krishna entstehen. Das Beispiel, was Srila Prabhupada gibt, ist das Beispiel von dem Kind, was geht und wie soll ich mich ausdrücken, so Gehübung macht und eines Tages dann selbstständig wird und selbstständig rennt, weil das die Gehfähigkeit so rauskommt. So tun wir auch auf der Ebene des Vaidhi-Bhaktis Regeln und Regulierungen einfach machen. Wir stehen auf, wir gehen zum Morgenprogramm, auch wenn wir überhaupt nicht wollen, und einfach jede Zelle unserem Körper schreit rasten, rasten, rasten und wir chanten und so weiter und so fort, unsere Runden und machen das und dann komplett kommt diese Anziehung zu Krishna. Aber die muss kommen, das ist der Punkt, wir müssen wissen, am ehesten kommt diese Anziehung zu Krishna, wenn wir über ihn hören. Prabhupada hat in seinem Kommentar zum Krishna-Buch geschrieben, jeder, der dieses Buch Krishna liest, wird eine Anziehung für Krishna entwickeln. Das ist ein sehr wichtiges Buch, weil da über die Person Krishna gesprochen wird. Hare Krishna. Yes, Pragosha Prabhu.
It's in English, I don't know.
Yes. Please ask the question in English. I will translate it into German.
Okay. Our conditioning must be... It's almost frightening how strong it must be.
Yes.
Given that material enjoyment is described to be like, you know, stool and useless and, you know, worthless.
That we like it.
Yeah. Krishna, the very name Krishna means the most beautiful, attractive person. And you said that, Prabhupada said if we read Krishna book, we'll automatically become attractive. Mm-hmm. But with material attraction, we're constantly trying to pull ourselves away, but it's like a magnet pulling us back. With spiritual attraction, which is our natural attraction, mm-hmm. we have to almost force ourselves to keep attracted to it, mm-hmm. and we keep slipping away from it.
Yeah.
So it's quite frightening how conditioned we are.
What to do in this situation? Pragosh, your question is relevant. And it is put for the benefit of all. Ich möchte Prabhus Frage übersetzen in die deutsche Sprache. Er sagt, es scheint so, dass unsere Bedingtheit ziemlich furchteinflößend ist. Auf der einen Seite ist es so, dass Krishna unsere natürliche Anziehungskraft, also Krishna ist natürlich, wird natürlich von uns auf uns anziehend. Krishna heißt ja der Allanziehende. Aber es scheint so, dass wir uns zwingen müssen, um angezogen irgendwie mit Krishna in Kontakt zu bleiben. Es scheint mir so, dass die Anziehung, die wir empfinden für materielles Leben, so stark ist, dass sie uns immer wieder zurückzieht. Komm her, komm her, komm her. Was sollen wir mit so einer Krankheit machen? When a person is very sick, I will talk in German because you have an English translation, but they don't have a translation. Wenn ein Mensch sehr stark ist, sehr stark krank ist, dann kann es vorkommen, dass er Dinge, die süß schmecken, als bitter wahrnimmt. Rupa Goswami gibt das Beispiel von dem Gelbsuchtkranken, der süßes Kandiszucker als total bitter wahrnimmt. Nicht so ist es auch mit der bedingten Seele unglücklich. Wir sind so krank, dass wir keine Anziehung an Krishna haben. Diese Anziehung zu Krishna kann nur geboren werden, wenn wir immer wieder hören. Das ist die einzige Medizin. Wir müssen deswegen ein Programm haben in unserem Leben, wiederholt Krishna-Katha zu hören und Krishnas heiligen Namen zu chanten und so weiter. Manchmal ist es gut, zum Beispiel, wenn man mehr als nur 16 Runden chantet, in einer Atmosphäre, wo man ruhig ist, zum Beispiel Ekadasi, kann man 25 Runden chanten und so weiter. Manche Devotees haben große Kraft erfahren, indem sie in ihrem spirituellen Leben manchmal sogar noch mehr als 25 Runden gechantet haben. Manchmal hilft es sehr, Geschmack an Krishna zu erinnern, indem man zu Festivals kommt und dort den heiligen Namen chantet für längere Zeit. Nicht nur für 15 Minuten, sondern auch für länger. Die wiederholte Dose von Krishna heiligen Namen und Krishna Aktivitäten ist die einzige Medizin. Genauso wie für einen Gelbsuchtkranken, der Süßes als bitter empfindet, dieser rohe Zucker, den er nimmt, den er wiederholt nimmt, die einzige Medizin ist, damit er süß wird, damit er süß schmeckt. Frau Goshpabu, ich habe dieses Beispiel einmal selber am eigenen Leibe erfahren. Ich hatte das gelesen in der Upadeshamrita, du kennst ja diesen Text bestimmt. Ich hatte einmal Jaundice gehabt in Kaschmir. Und wir waren damals mit der Nital Gaur Traveling Sankirtan Party unterwegs. Und ich war so krank geworden, dass mich die Devotees in einem Militärlager unterbringen mussten, wo ich versorgt wurde und dann selber weiter gepredigt haben. Ich weiß noch heute, als ich dann einigermaßen wieder, als ich dann gehen konnte und ein Bad genommen habe im Fluss, sind die Leute weggelaufen, weil mein Körper total gelb war. Es war so schlimm, die Gelbsucht. Die hatten Angst, ein gelbes Gespenst zu sehen. Ich war also wirklich total daneben. Und wir haben dann dies und das funktioniert, also ausprobiert, aber ich wurde einfach nicht besser. Und mein Leben hing nur noch an so einem ganz dünnen Faden. Und dann haben die Devotees gesagt, wir machen das einfach, wie das im Nektar der Unterweisung steht. Wir geben dir Zucker zu essen. Und die haben dann angefangen, also 3 solche Tüten mit Zucker am Tag. Pure Zucker habe ich gegessen und am Anfang war das bitter wie Neem Leaves. Total bitter. Also es war so, sie haben das einfach runtergedrückt, die barmherzigen Devotees, dass ich so einen Zuckerbauch hatte, wie ein Zuckermann. Und irgendwann einmal fing das an, Das Blut war so verzuckert, das war, hat geknirscht in den Adern. Irgendwann aber hat es dann funktioniert und dann hat man das als süß geschmeckt und dann wurde man langsam geheilt. Also das wirkt total. Es ist nicht nur so ein schöner Schlucker, sondern das wirkt. Und das ist eben das Beispiel, was uns gegeben wird. Wir müssen über Krishna hören. Nur an diesem Punkt sollte ein Devotee überlegen, über Krishna hören, was heißt denn das? Der Devotee sollte versuchen, einfach wirklich in seinem Leben über Krishna zu hören, das heißt die höchste Persönlichkeit Gottes. In unserem heiligen Prabhupada hat das Krishna-Buch übersetzt. Im Chaitanya Charitamrita hat er geschrieben, jeder, der etwas über Krishna, über Devotees und über hingebungsvollen Dienst wissen will, muss Sanatana Goswamis Brihad Bhagavatamrita lesen. Dieses Buch wird jetzt, die Devotees haben diesen Kommentar, der ist schon lange bekannt, dieser Kommentar, haben dieses Buch jetzt übersetzt und Pragosh Prabhu, ich habe hier einen Vorausausdruck von dem Brihad Bhagavatamrita. Und das ist so ein Nektar, weil da die Kommentare von Sanatana Goswami sind und so viel Information über Krishna gegeben wird. Das ist sehr, sehr, ist sehr wichtig für das spirituelle Leben. Wir müssen diesen über Krishna hören, seinen heiligen Namen im Kirtan. Sonst haben wir keine Chance. Wir sind gelbsuchtkrank. Wir sind gelbe Gespenster. Yellow Ghosts. Jaundice Ghosts. Gelbsuchtkranke sind wir. Wir haben kaum. Und wir müssen jetzt einfach die Zuckermethode nehmen. Prabhupada beschreibt auch andere im Krishna-Buch. Gibt es zwei Stellen, wo er sagt, wir müssen in die Lilas, wir können uns an die Lilas Krishnas erinnern. Mhm. Gestern habe ich ein sehr tiefes Gespräch geführt. Ja, kann man so sagen. Ein unerwartet tiefes Gespräch. Wir hatten uns nur so getroffen und wir haben dann plötzlich über Lord Chaitanya Mahaprabhu gesprochen. Und in dem Gespräch haben wir dann herausgefunden, dass Lord Chaitanya Mahaprabhu die barmherzigste Inkarnation ist für die ganz Kranken im Kali Yuga. Und wenn man über sein Lila hört, wie es im Chaitanya Charitamrita beschrieben wird, entwickelt man auch eine Anziehung. Lord Chaitanya gibt sehr schnell, über Lord Chaitanya zu hören, da kriegt man sehr schnell einen Geschmack. Vielleicht auch noch zusätzlich eine wichtige Information. Aber du hast recht. Die bedingte Natur ist sehr, sehr heavy. Narahari sagt, obwohl ich Gorangas Namen chante und seine Spiele höre, ist mein Herz bis jetzt noch nicht geschmolzen. Wie kann ich weiterhin die Last dieses Körpers tragen? Wie ist es, dass der Herr den Körper von Narahari geschaffen hat, aber statt ein Herz zu schaffen, einen Stein da rein platziert hat? Wie ist das? Hier sagt Narahari, der hat dieses Buch Bhakti Ratna K. geschrieben, er sagt von sich, ich bin also ein biologisches Sondermodell. Und dort, wo die normalen Leute ein Herz haben, habe ich aus Versehen ein Stein gekriegt. Das ist ein schlimmer Fall. Er sagt das, um so die Situation der bedingten Seele zu machen. Wenn man merkt, dass man so bedingt ist, wenn man das merkt, was du merkst, du sagst, ich bin so bedingt, das ist wirklich schlimm. Das ist der Anfang. So wird beschrieben, dass man Fortschritte im Krishna-Bewusstsein macht. Ein Devotee, der einfach gar nicht das zur Stellung Kenntnis nimmt, dass er ein Herz aus Stein hat und noch kein geschmolzenes Herz, hat weniger Chancen als der Devotee, der weiß, ich habe ein ernsthaftes Problem, ich muss das verändern. Du erlebst, also in deiner Frage, hast du die große Barmherzigkeit von Gauranga Mahaprabhu, der dich überzeugt hat, dass du was tun musst in deinem spirituellen Leben. Du solltest irgendwie anfangen, große Dosen von Zucker einzukaufen. Der heilige Name. Und gerade das Krishna-Buch. Viele Devotees haben gesagt, wie ihnen das Krishna-Buch hilft. Oder auch den Nektar der Hingabe. Dann so viele kleine Lilas von Krishna drin. Und da kann man auch über die 64 Eigenschaften von Krishna hören. Nicht? Und so. So gerade den Nektar der Hingabe, das ist auch für viele Devotees ein Schlüsselbuch, ein Schlüsselwerk gewesen im spirituellen Leben.
Du hast betont, dass man, wenn man wieder zu Krishna bekommen möchte, dass man regelmäßig über Krishna hören soll.
Ja.
Und es gibt in Bhagavatam einen Vers, wo das heißt, auch wenn man regelmäßig über das, also zu Bhagavatam hört, dann wird alles, was im Herz lag, also alles, was im Herz vernichtet, was einen daran hindert. Und das heißt in dem Vers aber auch, dass eigentlich das fast alles vernichtet wird.
Ja.
So, die Frage ist, reicht es wirklich aus, einfach regelmäßig zu hören, um wirklich... Mhm.
Ja, sehr gute Frage. Bhakta Nick sagt, dass es verweist es auf einen Schlucker im Bhagavatam, wo es heißt, durch das regelmäßige Hören... Wenn man regelmäßig aus dem Bhagavatam hört und dem reinen Gottgeweihten dient, wird alles, was für das Herz leidvoll ist, fast gänzlich vermeidet. Nicht ganz, fast gänzlich vermeidet. Vernichtet. Und liebevoller Dienst für den glorreichen Herrn, der mit transzendentalen Lieder gepriesen wird, wird zu einer unwiderruflichen Tatsache. So, die nächste Frage ist, es wird sie nur fast gänzlich vernichtet, diese unheilvollen Dinge im Herzen. Dieser Vers bezieht sich auf eine wichtige Tatsache. Im spirituellen Leben gibt es zwei Faktoren, die wichtig sind für unseren Fortschritt. Die Barmherzigkeit des Herrn und die eigene Bemühung. Im Damodar-Lila wird das von Krishna gezeigt. Wurde Yashoda versucht, Krishna zu fangen, aber ganz gleich, wie viel Seil sie bringt, das Seil ist immer zwei Finger breit zu kurz. Und die Acharyas erklären, dass man nicht durch eigene Bemühungen Krishna erlangen kann, sondern man braucht die Barmherzigkeit des Herrn auch. Also Bemühung und die Barmherzigkeit. Ohne diese beiden Faktoren können wir Krishna nicht erlangen. So ist es auch, wird in diesem Vers gesagt, wenn du regelmäßig hörst und dem Devotee dienst, dann wird sehr viel gemacht in deinem spirituellen Leben. Durch die Barmherzigkeit von Krishna wird durch das Hören aus dem Bhagavatam und das Dienen von einem reinen Gottgeweihten sehr viel erreicht. Aber du musst auch die eigene Bemühung noch machen. Ein bisschen eigene Bemühung muss da sein und so kannst du zum Erfolg kommen. Diese beiden Faktoren müssen da sein. Du kriegst die Barmherzigkeit durch Hören. Du setzt sie einfach hin und hörst und hörst und hörst und hörst. Das ist ein sehr barmherziger Vorgang. Und dann muss aber ein bisschen die Bemühung sein. Es wird viele Devotees interpretieren es so, ich habe schon viele Vorlesungen zu dem Thema in unserer Bewegung gehört und die haben gesagt, was so bleibt, ist noch die sexuelle Anziehung. Die bleibt, du hörst und hörst und so weiter, aber das bleibt noch bis zum Schluss da, diese Kamadinam, diese Anziehung als materielle Dasein. Die wird dir genommen, wenn Krishna sieht, dass du eine große Bemühung und dass du eine Bemühung machst, zu ihm zu kommen. Hare Krishna, das habe ich mal gehört. Ich fand, das gab irgendwie Sinn. Das habe ich jetzt nicht von Acharyas gehört, sondern von führenden Devotees in unserer Bewegung. Das ist auch, das ist auch eine Autorität in gewisser Weise. Ja, so. Es ist nicht so, dass alles nur so, dass nur durch Kripa du erlöst wirst. Wenngleich es auch ganz seltene Fälle gibt von solchen, die also nur durch die Barmherzigkeit erlöst werden. Aber normalerweise wird gesagt, muss man auch ein bisschen die eigene Bemühung machen. Und dann wird die resten Sachen, die im Herzen sind, beseitigt. Ihr mögt euch jetzt fragen, Satchinanda Swami, du hattest deine Vorlesung so angekündigt, dass das etwas ist, wo du dir viel Gedanken drüber gemacht hast, aber das hat uns geklungen wie eine ganz normale Vorlesung, halt mit deiner individuellen Unterschrift, ein bisschen Nektar braucht man im Leben. Nicht? Also inwiefern war das jetzt was ganz Besonderes, macht man sagen. Nicht? Solche Vorlesungen haben wir schon von dir gehört und wir wissen ja, du bist so ein Nektarhummel. Das ist ja dein spezieller Stil, okay. Jeder darf ein Individuum sein in unserer Bewegung, okay, aber wieso ist das jetzt so wichtig, dass wir das uns jetzt so hören? Das kann man ja sagen. Was hast du dir dabei gedacht? Was ist das, worauf es dir wirklich ankommt? Und mein Punkt möchte ich einfach so zusammenfassen. Wir müssen sehen in unserem Leben, wie wir Anziehung für Krishna entwickeln können. Wir müssen in unserem spirituellen Leben dazu kommen, so Ekeha Kurulandana zu werden, das heißt ganz fixiert auf Krishna, diese single-pointed attention, das wird in den Shastras so erwähnt. Und der Punkt, den ich gerne machen möchte, ist, das geht am einfachsten, wenn man Anziehung hat. Schau mal, ein kleines Kind, wenn das jetzt was essen will, dann gibt es nur das Essen. Es ist so angezogen. Alles andere hört auf zu existieren. Durch die Kraft der Anziehung. Oder schaut euch an, wenn ihr zu irgendetwas wirklich angezogen seid, dann wird es total einfach, mit dieser Thematik umzugehen. Ich sehe gerade unsere Bettina, eine Studentin kurz vorm Examen. Du weißt, solange man angezogen ist zum Medizinstudium, geht es ganz einfach. Aber wie in dem Augenblick, wo man nur den Schatten von keiner Anziehung mehr hat, wird das so schwierig, das Gleiche. Ist es nicht so? Wenn man Anziehung hat, dann kann man die, wie viele Knochen gibt es? 1500 Knochen? Viele gibt es. Auswendig lernen, ist ganz einfach. Aber wenn du keine Anziehung hast, dann schon drei von diesen lateinischen Aegepilos Consideratus auswendig zu lernen, nicht? Das ist unmöglich. Als Srila Prabhupada unter uns war, das war magisch, wie von Prabhupada diese Anziehung also im Herzen ausging, wie der ganz neue Leute, die mit ihm in Kontakt kamen. Da war plötzlich Krishna, Krishna, nur noch Krishna. Selbst wenn das manchmal so, sagen wir mal, in den Tapes so künstlich hört, wenn so die Bodhi, der gerade ein halbes Jahr dabei ist, war, Prabhupada, ich will nur noch Liebe zu Krishna entwickeln. Das hört man manchmal auf den Tapes, dann denkt man, oh, dem wird noch einiges vorstehen. aber was auffällt, ist, wie in der Gegenwart Prabhupadas diese unglaubliche Anziehung ins Herz kam. Wenn wir uns zurückerinnern, die Prabhupada-Schüler wissen das, durch Prabhupada war so eine Anziehung ins Herz gelegt worden zu Krishna, zu den Vorgängen des Krishna-Bewusstseins. Das ist halt die Kraft eines Mahabhagavatas. Er kann das transportieren in das Herz seines Zuhörers. Deswegen heißt es, wenn man von solchen Devotees hört, dann wird erst Shraddha erzeugt, dann Rati, diese Anziehung, und dann Bhakti, diese tiefe Versenkung. Deswegen wirklich möchte ich euch raten, lasst uns anfangen, diese Tapes von Prabhupada zu hören. Einfach zu hören, wie er so ein Pure Devotee da sitzt und anfängt zu sprechen. Und durch seine Worte merkt man, kommt diese Transformation im Herzen. Das ist ganz wichtig. Wir müssen von einem solchen Devotee hören, von einem Pure Devotee. Ganz wichtig. Gut. Dann habe ich jetzt 9:30. Ich darf mich hier sehr bedanken. Ich weiß nicht, ob ich das Thema gut präsentieren könnte, wenn ich Fehler gemacht habe. Bitte entschuldigt mich, aber ich glaube, dieser eine Punkt, aus Anziehung Krishna zu dienen und zu sehen, wie man diese Anziehung ins Herz kriegt, das ist ein Punkt, der klar ist. Und jetzt sollte jeder für sich, wo auch immer er steht im Leben, versuchen, den Punkt ins Leben zu integrieren und dann eigene Erfahrungen machen. Gut, vielen Dank. Srila Prabhupada ki jai, Shri Shri Gaur Nithai ki jai, Gaur Premanandi Hari Bol.
Dachinanda Swami ki
jai.
Krishna Gaur.